Glück auf, ihr lieben Königsblauen! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Knappencast. Ich bin noch total voller Adrenalin und Energie von gestern. Zum Glück muss ich euch nicht alleine durch diese Sendung führen, sondern bei mir ist jemand, der genauso noch euphorisiert und gehypt ist, nämlich der liebe Cemal. Hallo Cemal, Glück auf!
Hallo Christine, Glück auf auch an alle Hörerinnen und Hörer von unserem lieben, tollen Knappencast. Und ja, wir kommen alle, glaube ich, von einer unglaublichen Serie von Siegen. Und schöner kann man in die neue Folge gar nicht starten, oder?
So sieht es aus. Dann lass uns anfangen.
Gerne.
Knappencast. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Blau und weiß, verlass mich nicht.
Eine Liebe, blau und weiß. Eine Liebe, eine Liebe. Eine Liebe, eine Liebe, eine Liebe.
Ja. Das macht direkt gute Laune wieder, oder? Die Sonne scheint, der Jingle läuft direkt gute Laune. Und wenn ich dich so angucke, Cemal, dann ist das bei dir ganz genauso. Dann erzähl mal, wie geht's dir inzwischen?
Also ich bin total müde. Ich bin richtig fertig.
Du feierst durch. Also das ganze Land feiert immer noch.
Wir haben tatsächlich komplett durchgefeiert. Ich habe mir sogar, also jetzt nicht nur wegen Ostern, das ist ja sowieso, ne, die Hälfte feiert, die andere Hälfte nicht hier im Lande. Ich habe mir aber die Tage freigenommen, weil ich wusste, wenn wir Italien schaffen, dann wird's eine Riesenparty geben, und wenn wir eben ausscheiden, dann wird man sich trotzdem mit einem Gläschen oder zwei trösten wollen. Und ich habe mir die Tage freigenommen und es ging einfach hoch und runter, ne? Also erstmal der Abend mit Italien, absolut krass. Und danach, wir sind kurz nur geschlafen, aufgestanden und wieder ab in die Stadt und wieder durchgefeiert. Und ja, ich glaube, ich musste nur die Pause einlegen, weil mein Sohn selber dann auch noch irgendwelche Fußballspiele hatte, weil ich musste ihn dann erfahren. Und am Sonntag dann halt auch direkt von seinem Fußballspiel, wo er übrigens richtig gut gespielt hat in dem älteren Jahrgang. Der wurde berufen, fand ich, da war ich der ganz stolze Papa.
Super, Glückwunsch.
Danke sehr. Und haben dann quasi fast, also ich habe natürlich mit einem Auge auf meinem Handy geschielt, auch die erste Halbzeit gegen den KSC gesehen. Ja, und wenn man sich das Ganze dann so zusammenfasst, es war eine Folge nach dem anderen, natürlich aber auch mit den Hiobsbotschaften um Dzeko und Katic, ne?
Wie hast du denn diesen Moment wahrgenommen, als klar war, erst jetzt in der Nachspielzeit, gefoult, gestürzt und hat was an der Schulter? Wie war dieser Moment für dich? Hast du da gleich gedacht, Mist?
Da muss ich ehrlich sein, in dem Moment ging es uns allen um die WM-Teilnahme. Mhm. Es ging um Bosnien. Okay. Natürlich haben wir auch gedacht, oh, ist das jetzt was Ernstes? Ich habe auch, als ich dann gesehen habe, dass Edin eben kein Elfmeter schießen wird. Er hat sogar zu der Auswahl, ne, an welchem Tor sie schießen werden, Katic hingeschickt als Vertretung bei dem Münzwurf. Ich habe erst gedacht, der will einfach nicht schießen. Mhm. Ich habe nicht gedacht, der ist verletzt. Ich habe gedacht, der will einfach diese Verantwortung jetzt auch noch nicht, ne, weil der hat ja so viel Verantwortung, der Typ. Mhm. Mittlerweile ist ja unser Kapitän und führt uns quasi jetzt zum zweiten Mal zur WM. Und alleine die Tatsache, und da muss ich ein bisschen ausholen erstmal. Ich habe 2014 hat Bosnien-Herzegowina es zum ersten Mal in der Geschichte des Landes geschafft, ne, sich für die WM zu qualifizieren. Wir haben noch nie eine EM mitgemacht. Mhm. Das war, und das, als wir das erste Mal uns für die WM qualifiziert haben, das war für mich der glücklichste Tag in meinem Leben. Wir haben auch wieder so gefeiert, wir haben gefeiert und geweint, so alle 5 Minuten eine völlig andere Gemütslage. Und irgendwann habe ich auch meine Söhne bekommen. Da musste ich das ein bisschen relativisieren mit dem glücklichsten Tag meines Lebens.
Mhm. Ja, ja.
Und auch die Hochzeit kam danach, aber ziemlich schnell danach. Und von daher, es war wirklich eins der tollsten Tage für mich damals. Und das jetzt wieder neu zu erleben zu dürfen, ist einfach nur der Hammer. Mit dem Bonus, dass da so eine riesen Schalke-Verbundenheit existiert. Mhm. Ne?
Ja.
Weil klar, Dzeko und Kartic, völlig klar, weiß ja jeder. Unser Trainer Miron Muslic ist natürlich auch ein Bosnier, ein bekennender Bosnier und er war jetzt nicht dabei aktiv, aber Barbares und so war ja schon oft bei ihm und auf Schalke und hat sich nicht nur die beiden Spieler angeschaut, sondern hat auch mit Muslic gesprochen. Vielleicht auch, wie man am besten Kartic und so einsetzt, weil Kartic war jetzt nicht, also vor einem Jahr war der jetzt nicht unbedingt gesetzt in der Abwehr von Bosnien-Herzegowina.
Mhm. Ja.
Und was dann auch, ja, Sead Kolašinac, ne? Der spielt ja auch bei beiden Spielen von Anfang an, der hat ja auch eine riesen Schalke-Verbundenheit.
Ja.
Und was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, Barbares ist der Spieler, der uns damals zur Meisterschaft geschossen hat. Ich sage extra zur Meisterschaft, weil ich die 4 Minuten von Markus Merck nicht dazu zähle.
Das stimmt, das Barbares, Tor, ja, das Tor, richtig.
Sergej Barbares war derjenige, der das Tor für den HSV gegen Bayern München geschossen hat und uns quasi zum Meister. Und das ist jetzt unser Nationaltrainer. Und mit dem fahren wir zur WM und es ist einfach nur unfassbar, unfassbar geil.
Hat man denn in dem, oder wusstest du vor dem Italien-Spiel, dass Kartic irgendwie angeschlagen ist? Hat sich das irgendwie angedeutet?
Nein, gar nicht.
Nein, weil irgendwo hatte ich gelesen oder gesehen auf dem Bild, weiß ich mehr so genau, dass er mit Tape am Knie auch gespielt hat. Gab es da mal irgendwas, dass er trotzdem dann das nicht so schlimm oder irgendwas in der Art oder schien er topfit zu sein?
Also er schien mir topfit zu sein, was diese ganzen Bänder und Pflaster, die sie manchmal tragen, ne, die sind manchmal, weiß ich, ein Gimmick
so.
Oder manchmal auch einfach so, ne, weil oder zur Vorbeugung von irgendwas. Es ist sehr und bei Kartic ist es, ich habe nur gesehen, dass er schon wieder irgendwie halb nackt trainiert hat. Ne? Den
ja,
ist
gut,
ja nie
normal,
kalt.
Ne? Normal.
Ich habe auch, als ich gelesen habe, er soll irgendwas am Knie haben, erstens, das kann ja gar nicht sein. Seine Beine sind ja wie Bäume. Und außerdem, wir haben hier rumgescherzt, ihm ist wahrscheinlich jetzt im April viel zu warm zu spielen. Von daher, deswegen tut er sich das an. Aber wirklich, es hat keiner. Also für mich hat es komplett überrascht, als ich das gelesen habe am Sonntagmorgen, dass irgendwie Kartic nicht im Aufgebot ist und dass dann eben noch von einem Saison ausgesprochen wird.
Mhm. Ja,
ganz
uns
schön,
hat das
ganz
schön
krass,
ja, uns hat das ja quasi so kurz vor dem Anpfiff eigentlich überrollt. Also erst kam die Aufstellung und da dachte man so, hä, was ist wo, Moment. Dann kam die Meldung, dann kam das Riesen hin und her. Ja, Moment, nur heute, was ist da los, was ist passiert? Und dann kam ja relativ schnell sogar von offizieller Seite die Bestätigung, dass das eine ernsthaftere Verletzung ist und es doch alles sehr nach Saison aussieht. Und das ist natürlich
ja
total bitter, ne? Da, also ich muss sagen, als ich das so gelesen habe, habe ich erstmal gar nichts gedacht. Ich habe nur meinen Schalke-Begleiter, den Udo, angeguckt, habe gesagt, Kartic fällt aus. Und er natürlich dann gleich, heute? Ich, nee, ganz. Und dann war wie so eine kurze Schockstarre, ne? Dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Erst Dzeko, wo man nicht weiß, könnte es sein, dass er vielleicht, wenn alles gut läuft, wobei man ja nicht genau weiß, was hat er denn jetzt eigentlich, doch nochmal eingreifen könnte. Das ist ja noch so ein Mini-Rest Hoffnung. Und dann kommt bam, Kartic weg. Und dann ging mir natürlich sofort durch den Kopf, okay, Abwehr nicht so gut, keine gute Idee. Eiern, 4. Gelbe, naja, vielleicht kommt er ja durch. Das waren so meine nächsten Gedankengänge. Und
ja.
Das war schon so ein richtiger Tiefschlag. Also es war vor dem Stadion. Als wir dann in der Arena drin waren, hat sich das direkt gelegt. Aber jetzt erstmal noch, du warst ja eigentlich noch, und wir haben noch nicht den Jingle für das Spiel gespielt, du warst ja eigentlich noch in deiner euphorischen Phase, oder hast du uns jetzt alles mitgeteilt, was du uns dazu mitteilen
möchtest? Nee, es gibt noch ganz viel, was ich gerne mitteilen möchte, weil es war ja Länderspielpause, und Dzeko und Katic, die waren ja beide hier in Sarajevo. Ne? Die Vorbereitungen für die Spiele waren in Sarajevo, auch wenn das Spiel in Wales natürlich in Cardiff war, und das gegen Italien war in Zenica, das ist ungefähr 30 Kilometer von hier, also ist es überhaupt nicht so weit. Mhm. Und da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte?
Immer her damit, hau raus.
durch die Schalkoholiker-Geschichte und so war ich eigentlich da dran, dass Dzeko, Katic und meine Jungs sich hier treffen. In Sarajevo, und dass wir dann auch irgendwie ein paar Fragen stellen und so weiter, und dass wir uns alle schön ablichten mit den beiden Jungs. Dann hieß es aber, die Vorbereitungen sind extrem fokussiert auf Wales, und tatsächlich kam dann die Nachricht, das machen die beiden gerne, vor allem Dzeko macht es gerne, aber nach Wales.
Mhm.
Und da dachte ich, okay, die werden ja nach Cardiff wieder nach hierhin kommen. Es hat eigentlich niemand wirklich hundertprozentig damit gerechnet, dass wir Wales schlagen. Und klar, wir haben es selber geglaubt, aber die PR-Leute nicht unbedingt. Die haben gesagt, wir machen es nach Wales. Als dann in Wales gewonnen wurde, kam direkt per Sprachnachricht irgendwie, müssen wir absagen, weil der volle Fokus gehört jetzt Italien. Da wird keiner an die Nationalmannschaft rankommen dürfen.
Ja.
Mhm. Und so war es dann auch. Und ich habe tatsächlich in dem Moment gedacht, okay, nach Italien, ich weiß, es gibt dann noch ein paar Tage oder zwei, um genau zu sein, wo die beiden noch hier sind und dann erst nach Deutschland fliegen. Und da hatte ich auch noch Hoffnung, dass wir uns sehen. Durch die Verletzung von Dzeko fiel das dann aber wieder aus, weil hier gab es die erste Diagnose, aber die haben gedacht, okay, Dzeko muss nach Deutschland, und zwar sofort, so schnell es geht. Er muss da untersucht werden, um eine genaue Diagnose zu bekommen. Mhm. Und das heißt, also ich bin momentan sehr, sehr nah an den beiden, vor allem, wie gesagt, an Dzeko. Und ich sage noch vor allem, weil am Samstag hat dann mein Sohn ein Fußballspiel gehabt und der Papa von Dzeko, also der große Papa, war da. Und ich habe ihn gesehen, der hat nämlich seinen Enkelsohn irgendwie da betreut, weil der spielt auch Fußball, auch in so eine U irgendwas. Der Kleine heißt natürlich Dzeko. Und am Sonntag bei dem Spiel, wo hier der kurz vor Anpfiff, ich bekomme die Nachricht mit Katic, völlig geschockt, davon gab es überhaupt keine Rede. Und da sind zwei Fußballplätze, auf dem einen bereitet sich mein Sohn mit seiner Mannschaft vor, auf der anderen macht Amra Dzeko, die Frau von Edin, gerade ein Fotoshooting. und ich habe da, die stand da irgendwie im Tor irgendwie und wurde abgelichtet von eigentlich meiner guten Freundin Maja Topczagic.
Und wir erinnern uns, dass es da ja diese Verbindung gibt. Die Knappencast-Hörer wissen jetzt, und bei denen klingeln jetzt die Glocken, dass du uns ja schon mal erzählt hast, dass es da Connections gibt in diese Richtung.
Ja, es gibt Connections, und ich weiß, es wird irgendwas auf jeden Fall geben, und ich werde natürlich dann auch irgendwann mal eine Nachricht von Dzeko für Knappencast aufnehmen.
Natürlich.
Hundertprozentig. Aber ich wollte unbedingt, dass das passiert. Jetzt, ne, wo Dzeko auch wirklich aktiv gespielt hat oder spielt. Ich habe jetzt aber natürlich immer noch die Befürchtung, erstens finde ich es extrem gut und wichtig, dass er sich entschieden hat, in Gelsenkirchen zu sein, bei diesem Endspurt, dass er bei der Mannschaft ist. Hat man auch super gesehen am Sonntag. Mhm. Ich finde auch, dass er irgendwie von sich schon Zeichen gibt, dass er wieder spielen wird vor Ende der Saison für Schalke. Und was danach passiert, weiß man ja nicht. Ne? Aber ich denke, ein Gespräch mit Jilko wird sich immer lohnen, ob das jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate ist oder in 5 Jahren.
Definitiv, definitiv. Der in 5 Jahren kommt er dann zu uns als Gast, Jemal. Ne? Da holen wir ihn einfach mit rein. Machen so einen ganzen Podcast, das ist ja kein Problem. Er spricht ja auch sehr gut Deutsch. Du bist der Übersetzer. Das sind ja schon mal maximal großartige Aussichten.
Ja.
Super, ja. Aber, schöne Geschichte.
Ich fand es auch toll, dass er tatsächlich irgendwie absolut bereit war, mit uns überhaupt zu reden. Aber dadurch, dass das jetzt so gut geworden ist durch die Siege, war dann auch klar. Also nimmt man auch niemanden übel, dass er gesagt hat, ey Leute, völliger Fokus auf die Nationalelf und auf die WM. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, und auf den Aufstieg, ne? Also ja, das ist der Fokus.
Ja,
genau. Das ist der Fokus und ich bin der Letzte, der sich da irgendwie gegen sträubt oder irgendwie sagt, nee, du musst unbedingt mit uns jetzt irgendwie was machen. Nee. Erstmal alles eintüten und dann können wir gerne schön im Urlaub uns zusammensetzen.
Okay, wir werden sehen, was daraus wird und behalten das natürlich im Auge und werden ja durch dich immer allerbestens informiert.
Ja, absolut, absolut.
Gehen wir jetzt ins Spiel?
Könnten wir. Ich wollte nur sagen, ich habe natürlich auch die letzte Folge gehört, die Brechstange. Übrigens noch eine Empfehlung zum Hören. Ich war ja nicht Gast. Also ich war nicht hier im beim Knappencast, aber ich habe die Folge gehört. Und da gab es auch, hast du schön mit Marco drüber gesprochen, mit Bosnien-Herzegowina und Schalke. Und ich finde das ja auch, es ist unfassbar geil. Also ich bin ja Schalker seit 97, seit 2011 Mitglied. Und Schalke war noch nie so populär wie jetzt hier zulande. Es ist unglaublich, dass Leute mich ansprechen und mir erzählen, wie wer gespielt hat. Und ich denke, wo wart ihr alle die letzten 30 Jahre? Aber die kriegen das jetzt plötzlich alle mit. Und ich sehe es aber auch bei vielen deutschen Freunden, die jetzt plötzlich in die Bosnien gucken und mir gratulieren und mich anrufen. Also nach dem Sieg gegen Italien gab es diverse Anrufe aus Deutschland, die normalerweise ja eigentlich nichts mit Bosnien zu tun haben, aber eben mit Schalke.
Mhm.
Und ich finde schon, dass da irgendwie was geboren wird, was jetzt... Ja, Marco sagte auch, das ist möglicherweise auch eine Momentaufnahme. Ich weiß es nicht. Also es kommen ja ständig auch Spieler, die natürlich diese Energie weitertragen werden. Also wir haben jetzt auch in der U19 haben wir wieder ein paar Bosnier, die jetzt schon für Schalke spielen, wenn die jetzt irgendwie hochgehen oder wenn... Ich habe von vielen gehört, ey, pass auf, nächstes Jahr, wenn wir in der Bundesliga spielen, das werden wir ja sowieso, wenn wir in der Bundesliga spielen, kommt Kolašinac wieder und so. Ich glaube daran nicht, übrigens. Aber trotzdem, irgendwie ist da was.
Und irgendwann ist ja auch dein Sohn soweit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und er will für Schalke spielen. Ja.
Ja, das ist ja logisch. Was sonst?
Ja.
Das behalten wir auch im Auge. Also ich sehe da jede Menge Perspektiven, Jemal. Das ist doch ganz großartig. Aber wo du das jetzt angesprochen hast und gesagt hast, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, das stimmt ja auch, ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, bekommt diese zarte erste Verbindung durch diesen beiden ja doch sehr heftigen Ausfälle leichte Risse? Wird sie jetzt schon auf die Probe gestellt? Ist das die erste beziehungsmäßig angespannte Phase, die wir jetzt durchlaufen, wo die beiden ja zwar uns noch mental unterstützen, wovon ich fest überzeugt bin, das hat man gestern ja auch direkt gemerkt, aber nicht auf dem Feld.
Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Risse schafft, eher noch verschweißt. Weil wie die beiden da, es gab ja auch andere Ausfälle, ne, während der Saison und die waren dann halt nicht so im Fokus. Ob die jetzt unbedingt jedes Mal auf der Tribüne waren, weiß ich nicht. Beziehungsweise das ist der Punkt, weiß man nicht. Die beiden wurden aber aufgenommen. Es gibt sogar noch ein Foto vor dem Spiel, wo sie auf der Bank sitzen neben Muslic und so. Mhm. Also es ist schon, ja, Also man merkt es und auch die Hiobsbotschaften, der Schock, der dahinter saß tief. Ich finde es aber sehr gut, wie Muslih darauf reagiert hat und gesagt hat, du, es passiert und passiert auch bei anderen Vereinen und passiert auch in verschiedenen Teilen der Saison. Ist jetzt passiert? Ja, müssen wir durch. Und ich kann mir schon gut vorstellen, es kommen ja auch Spieler zurück und da könnte man schon was machen. Aber lass es über den
Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Lieben gerne zum letzten zum Spiel. Machen wir.
Wahnsinn der Woche.
Jo, krasses Spiel.
Ja, genau. Also ich durfte ja auch endlich mal wieder vor Ort sein. Und was ich jetzt auch mehrfach gelesen habe, was auch Timo Becker ja im Interview gesagt hat, diese Energie, die von Anfang an, schon als sie sich warm gemacht haben, in der Arena war, das wäre Wahnsinn gewesen. Und es war tatsächlich so. Also die Stimmung war so unglaublich energetisch da schon. Es war so viel los, gefühlt war von Anfang an total viel Alarm. Wir saßen auf der Süd, hatten natürlich dann die Karlsruher so rechts neben uns in ihrem Gästeblock, die auch immer mal wieder laut waren. Aber wenn wir angefangen haben, laut zu sein, da war da gar nichts mehr. Und so intensiv wie in diesem Spiel von Anfang an, jetzt bin ich ja nicht dauernd im Stadion, ist schon klar, aber so intensiv, das war schon, das hat, glaube ich, jeden, alle, egal wo die saßen, ob oben, unten, überall in der Arena, voll mitgerissen, dass man auch während des Spiels so oft aufgestanden ist und so oft nicht nur gesungen, sondern einfach aufgestanden ist und signalisiert hat, ja, wir sind da die ganze Zeit. Es dauerte ja so ewig lang, bis endlich dieses Tor fiel. Aber wir gehen natürlich an den Anfang und auf die Aufstellung und gucken mal, was da so war. Denn Katic musste ja nun ersetzt werden. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mal ein, zwei Sätze zur Aufstellung sagen.
Da kann ich aber noch wieder was, so was Bosnisches rausholen. Durch die ganze Euphorie.
Unbedingt.
Ja, unbedingt. Muss. Durch die ganze Euphorie. Meine Schwester, die lebt ja in Düsseldorf und hat auch zwei Söhne und die war auch ewig lang nicht mehr im Stadion. Ich glaube, zuletzt war sie mit mir bei dem Aufstiegsspiel gegen St. Pauli damals, wo wir 3-1 gewonnen haben und den Platz gestürmt haben.
3-2?
Und wie war jetzt... Ja, die Tore von St. Pauli zähle ich nicht. Ja, 3-2, richtig.
Gut, egal.
Jedenfalls, sie wollte dann unbedingt ins Stadion, natürlich auch wegen Edin Džeko und wegen Nikola Katic. Und dann, wo sie mit ihren beiden Söhnen dahin fährt, fallen beide aus. Und ich habe ihr noch geschrieben, kurz vorm Anpfiff, Katic fällt aus, wieso seid ihr solche Pechvögel? Und dann schickt sie mir zurück ein Foto. Die waren nämlich direkt auf der Tribüne vor den Sky Sport Interviews und sie hatte ein Foto von Edin Džeko und Simon Terodde. Die waren irgendwie schon 20, 30 Meter entfernt, aber trotzdem hat sie die gesehen und hat gesagt: Für mich reicht das. Hauptsache noch einen Sieg einfahren. Und zum Glück hat's ja geklappt. Aber bei der Aufstellung, ich glaube. Ich war ja, wie gesagt, bei dem Spiel von meinem Sohn. Ich habe nur unsere ganzen WhatsApp-Gruppen auch gesehen, dass Katic ausfällt. Und für mich war völlig, völlig klar, dass dass Mertcan Ayhan ihn ersetzen wird.
Ja.
Völlig klar, hundertprozentig.
Ja. So war es ja dann auch. Und das, also da habe ich mir auch gar keine Sorgen gemacht, weil wir wissen ja, dass Ayhan nicht zum ersten Mal eingesprungen ist und seinen Job super gut ausgeführt hat. Und da ja auch, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach wieder gesagt, sehr erfreut, dass Timo Becker wieder voll im Flow ist, habe ich mir da auch dann erstmal nicht so viele Sorgen gemacht. Das war dann für mich auch okay. Und ansonsten war ja klar, Süler spielt für Dzeko. Das war ja die ganze Woche schon klar. Gab es dann ja auch keine Überraschungen mehr.
Ja, aber lass mal kurz bei der Abwehr bleiben. Also es ist schon klar, Mertcan Ayhan war ja zunächst am Anfang die Vertretung von Timo Becker und hat dann neben Katic und Kurucay gespielt. Er war aber nie ein Ersatz für Katic. Katic war quasi der Anführer und stand immer da.
Ja, das stimmt.
Und jetzt fällt er aus. Und das muss man jetzt mal aufheben. Klar, der Hasan Kurucay, ja, für viele ebenbürtig wie Katic, ja. Wenn nicht irgendwie, ja, also ebenbürtig. Da machen wir keine Sorgen. Mhm. Ebenbürtig. Und jetzt natürlich holt sich Mertcan Ayhan auch die fünfte Gelbe. Und zu den fünften gelben Karten sprechen wir gleich nochmal. Aber ich kann eins schon mal vorneweg sagen, ich mache mir da auch keine Sorgen.
Mhm.
Für die gelbe Karte, für die fünfte gelbe Karte von Mertcan Ayhan. Weil ich glaube, einfach, dann rutscht halt Becker da rein. Glücklicherweise ist Gantenbein, dein Lieblingsspieler, Christine, wieder fit.
Ja, Moment mal. Also Adrian hat ja mein Herz in der Hinrunde sehr bewegt. Wir sehen ja immer noch den fliegenden Adrian von dem Bielefeld-Spiel, wie er diese sämtliche Rekorde bricht und den Ball da aus dem Tor wieder rausholt. Das ist mein Adrian in dieser Saison. Jetzt war er ja nur, ich glaube, 85. irgendwie so reingekommen, zusammen mit, was ich angedeutet hatte, es könnte ja sein, dass unser Freund Wine wieder spielt. Und als ich gesehen habe, er sitzt auf der Ersatzbank, musste ja so schmunzeln, dass der wirklich da sitzt. Und ich war mir klar, der wird kommen. Der wird, wenn der da sitzt, der wird kommen, und wenn es nur 5 Minuten sind. Aber wir springen so ganz wenig durch die Gegend. Wir sind ja theoretisch von der Ausstellung jetzt gleich in die 85. Minute. Dazwischen war ja noch Spiel.
Ja.
In der ersten Halbzeit war es so, dass auf die Nordkurve gespielt wurde. Das heißt, von der Süd ist es manchmal wirklich schwierig, Dinge zu erkennen. Ne? Wer ist da gerade am Ball? Was ist da eigentlich passiert? Das Einzige, was wir ständig gesehen haben, ist, dass das Spiel sich nur in der Hälfte abgespielt hat. Also zum Großteil. Ich habe zu Udo irgendwann gesagt, sag mal, hatten die überhaupt jetzt mal den Ball, die Karlsruhe? Was ist da los? Wenn die den Ball aber hatten, dann sind sie in der Regel über die Außen gestürmt. Was wir, wie ich immer fand oder häufig fand, in der ersten Hälfte bisschen zu wenig hatten. Da war zwar viel Bewegung und Njai und Aushish waren auch super, aber ich dachte, die größte Gefahr haben wir so empfunden aus dieser Sicht von der Süd auf die Nord, wo sich dann ja alles abgespielt hat. Sie hätten immer noch ein bisschen tiefer laufen können. Häufig ist der Ball dann reingespielt worden und die Karlsruher haben eben auch große Abwehrspieler, so ein bisschen wie Darmstadt vom Eindruck her. Und das hat ja auch nicht so richtig geklappt mit dem Hochreinspielen in den Strafraum. Ich habe immer gedacht, Mensch, geh doch mal noch ein bisschen weiter nach unten und spiel dann anders rein. Wenn das passiert ist, wurde es eigentlich auch immer gefährlich. Aber dieser letzte Punch, diese letzte gute Idee in den 16er rein, die fehlte mir in der ersten Hälfte. Wobei, was ich wirklich schön fand, was wir da ja gut gesehen haben, war, wie Njai mit dem Ball umgeht und wie er den behandelt und was das für kleine Feinheiten sind, die der einfach drauf hat. Das ist einfach groß. Super gut anzusehen. Das hat mir sowas von gefallen. Also ich war natürlich persönlich auch ein bisschen traurig, weil ich hätte wahnsinnig gerne Dzeko mal live gesehen, live spielen sehen. Aber so ein bisschen versöhnt hat mich dann durchaus, was Njai da gezaubert hat. Also das war schon sehr, sehr schön.
Ich habe das Spiel ja jetzt leider nicht sehen können. Hätte ich das sehen können, dann hätte es auch eine Nachspielzeit gegeben. Also ich rede von der ersten Hälfte. Bei Anfang der zweiten waren wir dann tatsächlich doch da, aber konnte ich ja nicht wissen, wie das mit dem Verkehr aussah. Deswegen, leider gab es die Nachspielzeit nicht. Aber ich habe natürlich dann die Zusammenfassung gesehen. Ich habe auch, das Spiel konnte man ja auch nochmal zurückspulen und sich angucken bei uns im Fernsehen. Und ich muss sagen, wir haben KSC von Anfang an dominiert.
Ja.
Das fand ich sehr gut.
Ja.
Wo ich mir die verbliebenen Haare noch irgendwie auszupfen konnte, war, dass die Chancenverwertung so schlimm war. Ljubicic, da fehlen Zentimeter, dass der ab zum Abschluss kommt. Mhm. Kahraman hat, also wenn der jetzt nicht das Tor geschossen hätte, ne, in der, was war das, 70. irgendwas Minute, das war unglaublich, wie viele hochkarätige Chancen der gute Mann hatte. Da hat er natürlich auch das eine Tor geschossen, was aberkannt wurde, wegen Abseits. Mhm. Auch absolut richtig, das war Abseits. Aber trotzdem, dass der da so drankommt, ist auch toll. Aber die ganzen Abschlüsse, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, boah. Und selbst der Kommentator im Fernsehen, der meinte, also da sieht man, wo Dzeko fehlt. Der hätte einige davon verwertet. Und was du sagst, die ganzen Flanken und das System, was sie eingespielt haben, hat natürlich irgendwie, die Flanken würden ja bei Dzeko ankommen und bei Musa Sylla eben nicht unbedingt. Das ist jetzt kein Kopfballungeheuer.
Ja.
Aber Kahraman. Kahraman.
Ja, ja.
Kann schon was mit dem Kopf, ne?
Ja, ja. Das passt aber zu dem, was ich gesagt habe. Dieser letzte Punch, ne? Dieses letzte Mühe, das wollte halt nicht kommen, dass das Abseits war, das ist ja immer so total voll gemein, wenn du da hinten sitzt, das Tor fällt, alles jubelt, auf dem Würfel steht schon Tor und dann kriegst du das wirklich nicht mit. Du kriegst es erstmal nicht mit, dann denkst nur, okay, in der Nord ist es so ruhig, was ist? Und dann gucken sich alle an, Abseits. Das ist so gemein. Das siehst du im Fernsehen ist das halt anders, ne? Da siehst du gleich, oh, könnte knapp werden, ne? Mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Und dann guckst du schon eigentlich auf den Linienrichter, was macht der da jetzt? Und dann hebt er die Fahne, dann freust du dich erst gar nicht, weil Justice, ja, ist ja eh Abseits. Im Stadion ist das dann immer ein bisschen anders. Dann explodiert direkt alles und springt hoch. Und dann diese kurze Ernüchterung. Vielleicht ganz kurz noch zu der, ja, sag erstmal.
Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe sogar auch mitbekommen, dass die Anspannung. Du hast natürlich darüber gesprochen, wie laut das da ist und dass die Fans die ganze Zeit dabei waren. Ich habe aber auch gehört, dass die Fans eben ruhiger waren als sonst, weil alle ein bisschen angespannt sind. Es ist ja eben die Schlussphase von der Saison. Es geht um die ganz wichtigen Spiele. Die Leute sind extrem angespannt, auch durch die Ausfälle. Man weiß, wie die Gegner spielen. Da schielt man ja auch mit einem Auge drauf. Klar, super toll, Darmstadt hat verloren. Aber dann Hannover und Elversberg haben...
Gegen wen?
Ja, da muss ich dir sagen, endlich was Schönes von der Arminia Bielefeld, so hat sie geschrieben. Arminia Bielefeld hat... ja, könnte sein, dass sie uns zur Meisterschaft helfen, klar.
Vielleicht.
Und... aber dass die Leute halt eben ein bisschen angespannt sind und dass die dass die haben erst dann wirklich richtig gejubelt, als dann eben das eine Tor gefallen ist, weil da war auch viel viel mehr drin. Man hätte sich aber auch blöderweise wieder einfangen können. Ich muss aber sagen, auch in der zweiten Halbzeit, ich war richtig entspannt. Ich habe gar nicht eine riesige Gefahr von KSC gesehen. Ich weiß nicht, wie du es in der ersten Halbzeit gesehen hast, weil das war dann ja direkt vor euch. Gab es irgendwas Brenzliges von KSC?
Ja, tatsächlich. Es gab so kurz vor dem Ende, weiß ich nicht, der ersten Hälfte, 40. oder so, da war, also wenn, dann ging es schnell. Das kam Gott sei Dank sehr selten nur vor. Und die haben halt einen Spieler, der ist blitzschnell da immer hergelaufen und ging uns immer so ein bisschen auf den Nerv, weil der so schnell war, Pedroso oder so ähnlich heißt der. Und der war dann ganz plötzlich da und der Ball landete dann aber am Außennetz. Also da ist mir kurz das natürlich auch alles aufgesprungen, weil man dachte, nein. Aber ich glaube, diese Energie von den Rängen hat dann auch dazu geführt, dass dieser Ball eben nicht im Tor landete, sondern anders. Und ich glaube, beide Torwarte haben aber nur einmal in der ersten Hälfte wirklich richtig halten müssen. ansonsten nicht. Und ja. Du hast recht, ich hatte ja die so ein bisschen Sorge wegen Vanicek, also meiner Meinung nach auch einer der besten Spieler der Liga. Aber er hatte diese Situation nicht. Es gab einen Moment schon relativ früh, wo, weiß nicht, 15. Minute oder irgendwie sowas, wo es so eine Freistoßsituation gab. Und dann habe ich nur gedacht, nein, das machst du jetzt nicht. Nein, 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 nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel triffst du mal nicht. Und so war es dann auch zum Glück. Es hat nicht geklappt. Und gegen Ende in der zweiten gab es auch nochmal so einen Vanicek-Moment, so völlig überflüssiges Dusselfoul. Und das hat aber auch zum Glück nicht geklappt. Also Vanicek hatte gestern nicht seinen Tag und das ist auch gut so.
Ja, also ich habe gar nicht das so mitbekommen von dem Kreis, der spielt. Ich war tatsächlich sehr, ich will nicht sagen überrascht, aber ich war sehr, sehr positiv beeindruckt, wie Schalke gespielt hat.
Ach so, ich wollte
wenn man
noch sagen,
sich die Ausfälle anguckt. Wir haben die sowas von dominiert. Natürlich ja. Bei den Abschlüssen hat man die Schwächen gesehen in unserem Spiel. Vor allem auch später, ne? Also in der zweiten Halbzeit, wo wir die Konterchancen noch hatten. Aber im Großen und Ganzen, wie wir Fußball gespielt haben, das war einfach toll. Finde ich.
Das stimmt. Ich wollte noch was zur Stimmung sagen, weil du ja sagtest, also da wäre auch viel Anspannung gewesen. Ja, das stimmt, da war viel Anspannung. Ich fand aber immer in diesen Momenten, wo man so dachte, oh puh, jetzt ist schon so lange gespielt, noch kein Tor, kam immer wieder so ein Push. Irgendwo sind dann eben doch Leute wieder aufgestanden und dann sind wieder alle aufgestanden und insofern kann ich das nicht bestätigen. Vielleicht war das aber auch an bestimmten Stellen im Stadion nochmal anders möglich? Also ich habe das so nicht gesehen.
Ich weiß es nicht. Das kam auch nicht von meiner Schwester. Irgendwo habe ich das, glaube ich, gelesen. Dass es verglichen mit was sonst da veranstaltet wird, dass es so wohl ein bisschen angespannter war. Aber mein Gott, kann ich auch verstehen. Und trotzdem, als dann, ich meine, vielleicht sind die Erwartungen auch gestiegen, dass bei dem letzten Spiel in die Stunden nach dem Spiel noch gefeiert wurde. Ne?
Ja, weiß ich, das ja möglich. Also wobei auch alle sehr lange im Stadion waren, aber da sind wir jetzt ja immer noch nicht. Ich habe mir dann nur gedacht, okay, das ist jetzt erste Hälfte vorbei, dann halt Tore auf unserer Seite. Das fand ich irgendwie auch korrekt, weil dann konnte ich das ja auch viel besser sehen. Und fand das in Ordnung, dass sie sich das aufgespart hatten für uns, damit wir besser gucken können. Und so war es ja dann auch. Das Schlimme, in Anführungsstrichen, ist ja, dass du dann die Chancen, die dann zu nichts führen, auch viel intensiver wahrnimmst und da ja mehrere Haare verlierst. Das Beispiel hast du vorhin, oder die grau sich einfärben. Da gab es schon den einen oder anderen Moment, wo wir so dachten, oh, Junge. Aber dann kam eben wieder, okay, jetzt nicht seufzen, sondern wieder Power reingeben, nochmal aufstehen, nochmal klatschen, nochmal singen, egal. Einfach die ganze Zeit auch volle Power geben. Und das, fand ich, hat auch von den Rängen super gut geklappt.
Dann lass uns doch über die zweite Halbzeit reden. Ja. Und jetzt nicht unbedingt auch jedes Detail, aber lass uns zum Tor kommen. Ja. Wie habt ihr denn auf den Rängen dieses Tor gesehen?
Das war
direkt vor euch.
Das war direkt vor uns und ich hatte noch so gedacht, ach, schöne Flanke. Und und dann zick, war der Ball im Tor. Und da dachte ich, wie hat er das denn gemacht? Also das war so, manchmal ist es ja auch so, dass der Blick trotzdem verstellt ist, obwohl das vor deiner Nase ist. Dass Karaman da jetzt so gut drangekommen ist, das war mir im ersten Moment überhaupt nicht klar. Du hast ja auch gesagt, ja, wer war das denn jetzt? Ja, Karaman. Oh, cool, Karaman. Wow. Und das ging ja alles sowieso in komplettem Jubel und das war völlig egal, weil es hätte auch ein Eigentor sein können. Total egal. Dann war dieser Moment, jubeln, warte, war irgendwas? Moment, Linienrichter, check, vorne, unten, okay, Schiedsrichter gucken, ist da irgendwas? Machen die Karlsruhe irgendwas? Du hast ja inzwischen durch diesen VAR Unsinn, diese vielen Momente, wo du denkst, mein Gott, es könnte ja doch irgendwie ein Grashalm, Schnürsenkel oder sonstige Wehwehchen dazu führen, dass jetzt dieses Tor nicht zählt. Und dann erschreckst du dich erstmal kurz und hältst nochmal so inne. War da jetzt irgendwas? Nein, war doch nichts. Dann und jetzt aber komplette Euphorie. Und das war ein grandioser Moment. Das war so viel natürlich Emotion. Und da habe ich auch gedacht, das geht jetzt nicht mehr schief. Mhm. Also als das dann passiert ist, dachte ich mir, nee, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Und dann kam ja noch diese eine Szene, von der ich sprach, da vor dem Tor, was dann aber auch überhaupt gar nichts gebracht hat. Und ansonsten war klar, das ist es jetzt. Das ist jetzt unser Ding, egal was die da noch machen, das nehmen wir jetzt mit. Und dann kam ja auch schon das 1-1 von Hannover-Elversberg. Oder war es Hannover-Elversberg?
Das war vorher also, sogar, ja, Hannover-Elversberg.
Genau. Ja, genau. Und dann dachte ich schon, perfekt. Und natürlich Paderborn hat's gerockt, ne? Also dass die da in Führung gingen, da hatte ich aber auch mit gerechnet, dass die da gewinnen. Insofern.
Ja.
Ja, aber trotzdem aber war das alles gut.
Bei den bei der Aktion von uns natürlich, ne, die linke Seite aus Shishin, die ist unglaublich stark. Ich muss aber auch sagen, dass die rechte Seite mit Becker und wie LV sie gespielt hat. Absoluter
Wahnsinn,
Hammer.
Der war ja überall. Der war
absoluter
überall.
Absoluter Hammer.
Der ist ja auf 14 Kilometer oder was gerannt, ne? Das war wieder so ein Rekordwert. Überall. Also er war, du hast geguckt, wo ist der, was macht der? Ist er da, war vorne, hinten, weg? Denn das wusste er jetzt. Also unglaublich gut. Es gab aber keinen Ausfall, das muss man ja auch sagen. Keine von denen, die da auf dem Platz standen, hat irgendwie, ich will gar nicht sagen, versagt oder ist irgendwie abgesackt gegenüber den anderen. Es gab da keinen, wo du gesagt hast, boah, der schon wieder oder das jetzt. Gar nicht, null, gar nichts. Es war einfach die ganze Zeit volle Power. Alle haben das durchgezogen und alle haben das zusammen gemacht. Trotz der vergebenen Chancen.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also die Flanke von Ndiaye, die dann jetzt irgendwie zum Tor geführt hat, ich fand, so als er die geschossen, ich habe gedacht, zu kurz, weil die ging ja vor dem ersten Pfosten, ne? Also
ja.
Und dass der Kahneman dieses Ding dann noch so ins kleine Netz irgendwie reinwirbelt, reinzieht.
Mit dem Innenpfosten.
Mit dem Innenpfosten. Und
mit
ich
dem Innenpfosten.
Lieber Kenan, du hast 5 hochkarätige vergeben, aber das Ding rockst du da rein, das ist unglaublich. Das ist
die anderen waren zu einfach, das war einfach, das war zu einfach, das konnte er sich nicht geben, so billige Tore zu schießen. Das musste dann schon so ein komplexes halber Meter gezirkelt Innenpfosten und der hätte ja auch vom Innenpfosten wieder rausspringen können. Aber nein, er sprang halt rein. Ne? Das war so unglaublich.
Gott sei Dank sind die Pfosten rund. Nicht so wie vor Jahrzehnten, wo Marco sich wahrscheinlich daran erinnert, wo die noch eckig waren. Ne?
Doch danach haben wir uns ja dann auch kurz erschreckt, denn Karaman wurde ja unmittelbar danach ausgewechselt. Ne? Also das war ja so ein paar Minuten später.
Der hat sich ja selber ausgewechselt.
Genau,
ne?
Genau.
Er saß da und da dachte ich auch, oh Gott.
Ja. Da habe ich auch gedacht, oh nein, nein, nein. Und war ja gut, er hat es ja im Nachhinein auch erklärt, er hat was gespürt, er wollte nichts riskieren, er wollte dann lieber ausgewechselt werden, das war ja auch in Ordnung. Und dann kam Bachmann und wie immer bei Bachmann dachte man so, gut, jetzt komm, Yannick, mach es, komm einfach rein und mach irgendwas Gutes. Und dann kam er auch rein, hat ja gleich einen guten Ball gekriegt und hat dann aus 20 Metern doch relativ weit vorbeigesammelt. Und da dachte ich schon, mach doch einfach mal was Gutes. Das hätte mich so gefreut, weißt du? Ich meine, es waren jetzt die letzten Minuten, es hätte mich einfach für ihn so gefreut. Aber dann, und darüber muss man reden, kam diese 85. Minute. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Und dann leuchtete er erst auf Adrian kommt für Auschisch, der sich ja auch alles aus dem Leib gerannt hat. Und dann eben Lassme. Und was da los war im Stadion, das war ja bodenlos. Also unfassbar. Sowas habe ich noch wie ein Fußballgott. Das war ja Ostersonntag. So, es war so eine Art Auferstehung. Er betritt wieder den Platz. Er ist wieder da. So ging das durch das ganze Stadion. Was das nochmal für einen Sog gemacht hat, das kann ich nicht beschreiben. Das war so total euphorisierend. Und wenn halt, als er dann den ersten Ball hatte, also das war egal, wo der hinging, der Ball, der erste, ne? Dass er allein nur da war und da stand, jeder Ballkontakt von ihm wurde gefeiert. Und dann hatte er ja auch noch so eine super Chance, ich weiß gar nicht, war erst die Chance von Gummis oder erst die von ihm?
Es gab beide, die von Gummis war die letzte. Die vorher waren, war noch ja, die stimmt. Chance von ja. Lassen, wurde quasi ja. noch den Torhüter, also der tanzt alle aus und scheitert dann am Torhüter.
Ja, genau.
Wo mein Sohn sagte, der hätte auch den Torhüter austanzen können. Ich denke, ja, mach du das mal vor 62.000 Leuten. Ne?
Mach der bald den mal.
Aber es ist wirklich unglaublich geil, auch diese Geschichte von Lassen. Ich sag's mal so, das ist auch, finde ich, irgendwo typisch schalkig. Es gibt Spieler, die ja jahrelang irgendwie kritisiert werden, ob das jetzt Gantenbein ist, ob das jetzt Matriciani war, ne, ob das Lassen ist. Sobald sie dann irgendwie ein bisschen was Gutes für Schalke leisten, sie gewinnen die Herzen. Und das bleibt dann auch. Ja. Matriciani ist immer noch ein Held, egal ob der jetzt jemals irgendwo Fußball spielt. Der ist ja in der Reha, alles Gute von dieser Stelle.
Immer.
Gantenbein, Lassen und ich denke, Lassen ist tatsächlich, also der bringt ja eigentlich alles mit, was so ein Stürmer braucht. Ne? Ich glaube, der wird auf Tore schießen. Wir werden ja gleich über das nächste Spiel reden. Ich glaube, da wird er dann eine Rolle spielen dürfen. Aber wir haben eins vergessen. Und zwar durch die ganzen Hiobs-Botschaften von Katic und Dzeko haben wir komplett vergessen, dass es am Freitag auch den Schock gab, dass Ndiaye sein Training abbrechen musste. Und ich dachte, der fällt uns auch noch weg, ne?
Das kam so schnell. Also bei mir war es so, ich hatte gelesen, er musste das Training abbrechen. Und als ich dann kurz dachte, nein, das kann nicht wahr sein, weil ich so spät geguckt habe, stand dann aber irgendwo schon wieder, oder war das in einem unserer Chats, weiß ich nicht mehr, dass da dann stand, er hätte schon geschrieben, er ist auf jeden Fall wieder dabei. Also da hatte ich gar nicht genug Zeit, in dieses Schockloch zu fallen, weil ich da schon wieder gelesen hatte, er wird doch dabei sein. Ja, da kann
also
man aber mal sehen.
Ich möchte meinen, da waren aber schon 24 Stunden zwischen. Ich meine, erst am Samstag kam die Bestätigung, dass er spielen kann. Meine ich. Vielleicht liege ich falsch. War eine völlig bekloppte Woche. Und das war ja auch Karfreitag, nicht alle sitzen dann online.
Ja, richtig.
Ich weiß nur, und ich sag's mal, wäre der jetzt auch ausgefallen, der hat jetzt das Tor vorbereitet, ne? Und einfach nur super tolle Jungs, die wir da gerade haben.
So sieht das aus. Mehr würde mir jetzt im Moment zu dem Spiel auch nicht einfallen.
Doch, zwei Dinge, aber ganz kurz. Und zwar die beiden fünfte gelbe Karten.
Ja, ach ja, natürlich. Du hast so recht.
Die fünfte gelbe Karte von beiden, ne? Von Kaderman und von Mertcan Ayhan, die waren so wirklich, hätte man vermeiden können. Aber ich hab's am Anfang gesagt, und ich sag's jetzt nochmal, beziehungsweise ich hab's angedeutet, ich hab's nicht zu Ende geführt. Für mich ist es fast besser, dass die beiden ausfallen jetzt für das Spiel in Elversberg, weil, und das ist jetzt nur meine Meinung, das ist wirklich nur meine Meinung und die mag jetzt nicht von vielen geteilt sein. Elversberg wird für mich, glaube ich, das schwierigste Spiel, das wir jetzt noch im Restprogramm haben. Es ist nämlich auswärts in Elversberg. Natürlich kommt dann auch noch Paderborn, ich weiß. Aber Elversberg kommt zuerst. Und das ist so ein Spiel, wo, also wenn wir es irgendwie Ja, mit einem 0-0 nach Hause fahren ist es gut. Natürlich sind wir auch immer für einen Sieg gut. Mhm. Aber mir wäre es lieber, die sitzen jetzt die fünfte gelbe Karte ab und sind dann völlig normal dabei. Statt, dass die jetzt sich irgendwie die fünfte gelbe Karte für irgendwelche anderen Spiele holen, so ganz zum Schluss, ne, in den letzten zwei Spielen oder so. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise ich bin da auch so eine Meinung wie Marco, ne? Die fünfte gelbe Karte kommt irgendwann. Und wenn die kommt, dann kommt sie. Ne?
Ja, ja.
Ich kann mich aber auch nur sehr gut an das andere Beispiel erinnern, wo wir den zweiten Abstieg vermeiden wollten und trotzdem Reis Marius Bülter gegen Bayern eingesetzt hat und der holt sich da die fünfte gelbe Karte nur ganz vorm Schluss. Und da dachte man, ja, ne, hätte Marius Bülter dann doch gespielt bei den, war das dann Leipzig oder was? Mhm. Aber ich denke, so wie Milo Muslic immer sagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Das sind jetzt die Gegebenheiten bei dem nächsten Spiel. Und ja, müssen wir halt rocken. Wolltest du noch was zu den fünften gelben Karten sagen oder gehen wir in die nächste Schicht, liebe Christine?
Ich denke mal, wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was bei Marco immer besondere Freude auslöst, nämlich wir gucken, was die Frauen so gemacht haben. Und da gibt es sehr viele schöne Dinge zu berichten. Deswegen spielst du jetzt den schönsten Dinge überhaupt.
Mit zu dem genauen Passspiel oder wie war das nochmal?
So sieht das aus. So sieht das aus.
Ja, mit sehr vielen Grüßen an unseren Marco.
So ist das. Kämpfen ohne zu jammern.
Jetzt hier beim Knappencast, Christine. Und zwar direkt vor dieser Aufnahme gab es das, was war das, Halbfinale?
Genau, das Halbfinalspiel im Westfalenpokal. Und Cemal, du erinnerst dich, vor unserer ersten Aufnahme haben wir das erste Mal über die Frauen gesprochen und hatten da den Derby-Sieg im Frauen-Westfalen-Pokal. Und jetzt haben wir das Halbfinale gerade gespielt. Es ist wirklich vor einer Stunde erst zu Ende gegangen in Gütersloh. Und der FSV Gütersloh spielt eine Klasse über unserem Team 1, den Schalke-Frauen, die ja in der Westfalenliga spielen. Und es war sehr, sehr eng. Erst in der 65. Minute sind wir in Führung gegangen durch Dana Salic. Dann ging es sogar bis in die Nachspielzeit und in der 90. Minute plus 8 kam der Ausgleich für die Gütersloher. Und ich nehme an, darüber haben sie sich sehr, sehr intensiv gefreut. Denn in der 90. Minute plus dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, die Zahl fiel umgehend. Und das kann ja eigentlich nur der direkte Gegenzug gewesen sein. Der Siegtreffer durch Pia Bayer, was bedeutet das? Unser Team im Finale des Westfalenpokals steht und das natürlich großartig, großartig, großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Finale wird im Mai gespielt. Ich konnte jetzt nur rausfinden, dass der genaue Termin noch nicht ganz feststeht, wo ich mich auch frage, warum nicht? Irgendwann Mitte Mai, 14., 15. Und das wird dann sein gegen die Arminia. Denn die Frauenmannschaft der Arminia hat gegen den TuS Wadersloh 3-0 gewonnen und steht somit im Finale gegen unser Team 1 irgendwann im Mai. Aber das finden wir noch raus und sagen euch das dann. Das war das erste.
Okay.
Das erste gute Ergebnis. Das zweite gute Ergebnis war am Mittwochabend bereits, am 1.4. Denn da ist Team 1 in das Kreispokalfinale eingezogen. Wir tanzen also weiter auf drei Hochzeiten und haben da mit einem sehr souveränen 9-0 die Spielvereinigung Horsthausen geschlagen. und haben da sogar ein Tor zu vermelden gehabt von einem Neuzugang, die erst vor einigen Tagen zur Mannschaft gestoßen ist, Sarah Grünheit. Aber 9-0, da gibt's nichts mehr zu sagen. Das war ein souveräner Erfolg. Also Finale, 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 Finale. Die Frauen machen uns ganz, ganz viel Freude.
Ja, und ich habe in der Zwischenzeit auch erstmal geguckt, weil du sagtest, Dana Salic, ich denke, das hört sich aber auch so balkanmäßig an. nicht, dass die jetzt auch noch irgendwie irgendwas mit Bosnien zu tun hat. Kann natürlich sein, die wurde jetzt aber einberufen zu der kroatischen Nationalmannschaft. Also, und hier irgendwo um die Ecke kommen sie wohl weg.
So, dann ist ja doch irgendwie eine Verbindung da. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir brauchen diese Kategorie jetzt auch gar nicht mehr auszubreiten, denn jetzt ist, würde ich sagen, nur Feiern und Freude angesagt. Und das sollen sie jetzt ja auch machen. Und dann geht der Ligabetrieb weiter. Ja, das zu den Frauen. Ja. Kurz und bündig und sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, auch von meiner Seite selbstverständlich. Meister Marco hat das Spiel geguckt.
Am Ostermontag. Ich denke, da hatte er nichts anderes zu tun. Ich muss ja sagen, ich hätte es gerne geguckt, aber es war wieder schwierig, überhaupt Infos zu kriegen. Und irgendwann tauchte dann aber auf Instagram ein Hinweis auf einen Stream irgendeiner in Gütersloh angesiedelten Seite auf, den ich aber nicht aufrufen konnte und der auch nicht gespielt hat. Und dann habe ich zum Glück eine Seite gefunden, wo die Spielstände regelmäßig aktualisiert wurden und war dann froh, dass wir das, da wir ja heute aufnehmen, auch schon vermelden konnten. Und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Wir sind also absolut auf Stand, was die Schalke-Frauen angeht.
Das ist sehr gut. Sehr gut.
Jetzt kannst du dir eigentlich überlegen, ob du ein Jingle deiner Wahl spielen möchtest für etwas, wo es ganz und gar quasi ja um dich geht und deine Belange und deine Neuigkeiten.
Ja, los geht's! Ja, der Jingle, der eigentlich im Westen nichts Neues mit sich bringt. Normalerweise spreche ich über diverse Nachrichten oder Botschaften, die Schlagzeilen, die rund um Schalke gehen. Da es jetzt aber so kurz nach dem Spiel ist, ne, es wurde ja erst gestern gespielt, gibt's gar nicht so viel. Oder hast du irgendwas gesehen, Christine? Abgesehen von, es gibt nur, was die Hiobsbotschaften angeht, haben wir schon gesagt, bei Karaman ist es eine Entwarnung, weil nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wissen, dass ja bei Zukatic gibt's nichts Neues. Bei Dzeko machen sich viele Hoffnungen, dass er relativ früh doch noch irgendwie zurückkommen kann. Und sonst bei Schalke, nicht viel Neues.
Nee, so kurz, oder? Das konnten wir auch nicht erwarten. Also nahezu etwas mehr als 24 Stunden nach dem Abpfiff. Das könnt ihr dann in anderen Podcasts eures Vertrauens kurz vor dem nächsten Spiel hören oder direkt selbstverständlich in der Nachfühlzeit, die wir wieder machen werden, die ich dann wieder mache. Da könnt ihr natürlich auch alles nachhören, was dann wichtig ist. Und wenn es zur nächsten Schicht geht, sprechen wir das vielleicht nochmal an, was wir da wissen. Aber jetzt, ich habe nebenbei auch nochmal geguckt, ob es jetzt eine super duper mega tolle Hyperneuigkeit gibt, aber keine gefunden.
Ja. Deswegen kann ich dann die Zeit nutzen, um ein bisschen News zu meiner Person und zu Knappencast zu geben. Viele unserer Hörer haben ja auch diese zwei Sonderfolgen schon gesehen, die ich gemacht habe. Einmal mit Thomas Such, also Tom Angel Ripper von Sodom. Die Folge war auch sehr, sehr gut gehört. Ja. Dann gab es auch noch eine mit Matt Sinner, das ist der Bassist und Frontman und Sänger von der Band Sinner und von mit Primal Fear jetzt auf Tour. Die beiden sind natürlich Schalker und deswegen passte das auch sehr gut für unseren knappen Cast hier. Und für mich als einen bekennenden Heavy-Metal-Fan war das natürlich besonders toll, mit denen reden zu dürfen. Und ich habe jetzt natürlich weitere Musiker, und natürlich bei mir geht's immer um Hard Rock und Heavy Metal. Ich habe weitere Musiker, mit denen ich sprechen werde und sprechen kann. Und natürlich wird es da auch um Fußball gehen. Und ich habe dann hier mit meiner Knappencast-Regie gesprochen, wie machen wir das, wenn das jetzt nicht unbedingt Schalke-Fans sind, sich natürlich auch mal mit Schalke auskennen. Da haben wir uns quasi darauf geeinigt, dass natürlich, wenn es ein bisschen um Schalke geht, dass das wie eine Sonderfolge vom Knappencast fungieren kann, irgendwo auf YouTube. Das heißt, ich kann das jetzt schon mal ankündigen, ihr könnt euch auf eine neue Sonderfolge von Knappencast beziehungsweise von mir freuen. Die wird dann auf YouTube zu hören sein, natürlich auch auf der Knappencast-Seite. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch tatsächlich als Podcast erscheinen wird. Wenn ihr sie unbedingt hören wollt im Podcast, dann schreibt dem Knappencast und sagt, hey, wo ist die Folge? Die wird wahrscheinlich morgen veröffentlicht. Und ich kann es schon mal sagen, der Gast ist wieder eine Ikone vom deutschen Thrash Metal. Es ist der gute Gerre von der Band Ten Card, die auch schon seit 45 Jahren irgendwie um die Welt geht. Was viele Fußballfans werden die Band kennen, weil das sind bekannte Eintracht Frankfurt-Fans. Und die spielen live, und vielleicht habt ihr gesehen, bei DFB-Pokalfinal spielen eine Band, die da vor der Frankfurter Kurve gespielt hat. Das war tatsächlich Ten Card. Jedenfalls, der Gerre hat mit mir sehr fleißig über Schalke gesprochen. Es wird wahrscheinlich eine sehr lustige Folge, also könnt ihr euch dann als Sonderfolge vom Knappencast zu Gemüte führen, wenn ihr das unbedingt oder wenn ihr das wollt, klar.
Ja, das klingt doch super spannend und wir kennen natürlich auch deine beiden anderen Folgen und ich habe persönlich mit Metal 0, gar nichts am Hut, fand das Zuhören und es geht ja auch immer um die Menschen und was die denken, gerade bei den Tom, der ja noch den Gelsenkirchen-Bezug sehr eng und deutlich und groß und spannend erzählt hat. Also wer diese Folgen noch nicht gehört hat, dann hört doch bitte unbedingt mal rein. Das ist sehr empfehlenswert. Und wir freuen uns daher dann auch natürlich auf deine neue Folge, die dann auf YouTube auf jeden Fall läuft und die wir selbstverständlich bewerben werden. Das ist ja klar.
Übrigens, Christine, dich wird's wahrscheinlich freuen. Der liebe Gerre hat sich die Frauen angeschaut, während wir hier in Interviews hatten. Also er guckt wirklich alles. Mhm. Und er konnte sich dann natürlich auch sehr gut zu uns äußern. Ich kann auch schon mal vorweggeben, er als Frankfurter, Frankfurt, Schalke, da ist ja keine Rivalität, gar nichts, eher so eine gegenseitige Gleichgültigkeit. Wir haben schon ein paar Spieler geteilt. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt hier nochmal aus. Ich sehe schon, Christine überlegt.
Ich habe da jetzt so eine grobe Idee, aber wir wollen ja auch nicht spoilern, sondern ihr sollt euch das ja dann auch anhören. Also verraten wir das jetzt auch nicht, obwohl wir es natürlich eigentlich wissen. So. Punkt.
Klar, wir als Schalker wissen das.
Ja, wir wissen also sowas von Bescheid. Mhm. Dann sind wir schon bei der, wenn du deinen Punkt jetzt quasi ausführlich genug vorgestellt hast, dann sind wir bei der nächsten Schicht, oder?
Ja, und das spiele ich auch liebend gerne.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Ja, das Restprogramm hat's in sich. Und ja, nächsten Sonntag, wieder 13.30 Uhr, dürfen wir quasi nach Belgien reisen. Quasi Belgien oder Frankreich. So ziemlich nah an der Grenze. Da ist nämlich Elversberg.
Auf jeden Fall im Saarland.
Ja, das war jetzt auch ein bisschen Spaß. Sind tatsächlich da richtig irgendwo Frankreich, Belgien, Luxemburg, irgendwo da unten in der Ecke. Ja. Und wir spielen in Elversberg und wir haben uns das ja, ich glaube, zusammen haben wir uns das angeguckt, Christine, also jetzt nicht gleichzeitig, du auf deinem Rechner, ich auf meinem. Das ist so ein kleines Stadion und so ein eigentlich kleiner Verein.
Eigentlich.
Und doch, eigentlich. Aber die Elf, wie sie ja genannt wird, ist schon ganz stark und ganz weit oben dabei und ist eins der härteren Spiele, die wir noch vor uns haben. Klar, es gibt noch das Auswärtsspiel in Paderborn in 3 Wochen. Aber
jetzt erstmal?
In einer Woche am 12.04. spielen wir in Elversberg um 13.30 Uhr wieder ein Sonntagsspiel.
Wieder ein Sonntagsspiel. Ich hatte schon gesagt, die Nachspielzeit machen wir jetzt auf jeden Fall und die mache ich dann auch. Jemal, was denkst du denn, wie oft haben wir denn eigentlich schon gegen Elversberg gespielt?
Ich würde sagen, das wird das 4. Mal.
Fast 5.
Wahrscheinlich.
5. Cool. Es gab schon 5 Duelle. Und hast du eine.
Das heißt,
Gefühl,
das wird das 6.
Das wird das 6, genau. Hast du ein Gefühl, wie die Spiele ausgegangen sind? Also das Hinspiel, da kannst du dich ja wahrscheinlich noch dran erinnern. An das knappe 1:0 mit dem Tor von Kubuchai sehr früh schon in der 4. Minute. Und dann wurde das irgendwie durchgehalten und wir haben es knapp gewonnen. Valentowicz hatte da sein Startdebüt im Hinspiel. Aber
wer hat denn die Nachspielzeit gemacht?
Wer hat denn die Nachspielzeit gemacht? Ich, glaube ich. darum weiß ich es noch. Und jetzt ist aber die Frage, die ich dir eben gestellt habe, wie die Bilanz aussieht. Was glaubst du?
Ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht gegoogelt, du siehst mich ja. Mhm. Aber ich meine eigentlich ziemlich gut.
Mhm. Ja, dann oder? Versuch mal diese 5 Spiele in ziemlich gut umzumünzen.
Also ich bin ja generell so ein positiver Mensch. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob wir jemals so richtig geigt haben gegen Elversberg. Aber ich vergesse sowas auch immer. Ich habe jetzt nicht so ein Elfengedächtnis wie ihr. Ne?
Ja, nee, das habe ich auch nicht. Aber da ich tatsächlich das letzte Spiel der Saison im letzten Jahr für die Nachspielzeit hatte und das ist ja ein unvergessliches Spiel gewesen, was ja Elversberg 2:0 gewonnen hat und wo die Nordkurve mit dem Rücken zum Spielfeld, das Ende der dunklen Zeit, so möchte ich das mal nennen, aber um dein positives Gefühl jetzt mal in Zahlen umzumünzen, Elversberg hat 2 Siege, wir haben 2 Siege und es gab ein Unentschieden. Das heißt, ausgeglichener kann es jetzt kaum sein. Und auch bei den letzten Duellen, eben das vorletzte Spiel war das Heimspiel bei uns, dieses 2:0. Das letzte Spiel war das 1:0 durch das Kubuchai-Tor. Und die anderen beiden habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wann wie die waren. Also ich glaube, dass Davor haben wir relativ hoch gewonnen, aber das erste Spiel weiß ich nun wirklich nicht mehr. Das könnt ihr ja nachgucken, wenn ihr das gerne wissen möchtet. Das ist auf jeden Fall mal die Bilanz. Und was wissen wir denn eigentlich noch über Elversberg, über die Mannschaft von Elversberg? Was, wenn du hörst Elversberg, was fällt dir dann ein? Wer ist da im Kader? Wo du sagst, da ist doch der, was würdest du dann sagen? Ja klar, da spielt doch der, fällt dir was ein?
Ja, nein, null, gar nichts. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein Schalke-besessener Typ. Ich kann euch sagen, welche Schuhgröße irgendein Schalker-Spieler hat. Aber die anderen Mannschaften, null. Ich habe zum Beispiel beim KSC gestern bei dem Spiel habe ich geguckt, ach guck, der Burnic spielt. Und das ist ein bosnischer Nationalspieler, der jetzt auch gegen Italien ein Top-Spiel gemacht hat. Der hat für den KSC gespielt. Wusste ich überhaupt nicht, wo der ist. Bei Elversberg, ich weiß nur laut dem Tabellenplatz, dass die wohl was können. Ja. Aber wer da jetzt spielt, ich habe keine Ahnung. Auch wenn Leute Nachspielzeit gehört haben, die ich mal gemacht habe, ich habe nichts über die gegnerische Mannschaft zu sagen. Ich sag nur, entweder sind sie in Rot oder in Grün oder in Gelb oder was auch immer. Und der Spieler, ich kenne die nicht. Ich habe da keinen Nerv zu. Es geht mir nur um Schalke und wie wir da spielen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wie wir da auftreten werden, mit welcher Elf, aber was die Elversberger vorhaben oder wie sie spielen, ich glaube, da klärst du mich auf, oder Christina?
Nein, da lasse ich dich natürlich auch im Dunkeln, damit du wie alle anderen, wenn du die Nachfühlzeit hörst, da gibt es, oder du hörst dir die ältere Folge nochmal an, denn ich berichte ja immer ein bisschen über den Verein, wo sind die. Das, was ich bei Elversberg immer super fand, war, die haben irgendwie 13.000 Einwohner und in das Stadion passen, wenn es maximal gefüllt ist, 11.000. Ja. Und wenn ich die Bilder so im Kopf habe, dann ist das auch so ein Stadion, was quasi da, also wo du von dem Balkon der Wohnhäuser noch das Spiel gucken kannst. Also so, so ist irgendwie meine Erinnerung. Und bei Elversberg ist es für mich ein bisschen wie bei Paderborn, die ja nun auch nachweislich sehr weit oben stehen. Aber da könntest du ja auch nicht auf Anhieb sagen, da spielt doch der Bam, 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 Bam und der war doch schon so und so oft Spieler, der spielt und über den hat man doch schon den Artikel gelesen und Trainer ist doch da der so und so und da war doch auch mal der irgendwas und das Ganze führt eben dazu, dass die so erfolgreich sind. Null, nichts, gar nichts, überhaupt nichts ploppt da auf. Du weißt nur, die machen ihre Sache beide gut. Also beide Vereine, Elversberg und Paderborn, denn sonst würden sie ja da nicht stehen, wo sie stehen. Was wahrscheinlich auch heißt, wenn du ein ruhigeres Umfeld hast, in dem du einfach dein Zeug machen kannst und nicht ständig 100 Reporter auf der Matte stehen und jede kleinige, nicht mal Neuigkeit direkt aufgebuscht wird zu einem Ereignis der Extraklasse, dann kann das dazu führen, dass du einfach in Ruhe über die Jahre eine gute Mannschaft aufbauen kannst. Wo du nicht sagen kannst, ah, der spielt der XY, der war doch vorher in und hat da doch auch schon Torjägerkanonen gewonnen oder irgendwas, sondern die arbeiten in aller Ruhe einfach vor sich hin. Und wenn das Stadion das Waldstadion Kaiserlinde heißt, das ist doch einfach auch nur ganz wunderbar. Das hat jetzt zwar auch so einen Werbenamen, den will ich aber gar nicht sagen, weil Waldstadion Kaiserlinde hat einfach zu viel Schönes, oder?
Ja, es hört sich witzig an.
Ja,
aber übrigens, ich habe gefunden, Schalke hat 4-1 gewonnen damals in Elversberg.
Ach, guck, 4-1 also war das sogar. 1-4.
Mit so einem Ergebnis würde ich mich natürlich auch anfreunden jetzt kommenden Sonntag.
Gut, dann gehen wir jetzt mal dazu über. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn mit unseren ohne Karaman, ohne Eihahn, ohne Kartic, ohne Dzeko? Und wir wissen ja gar nicht, weil jetzt ist gerade, um es nochmal zu sagen, wir wissen ja nicht, wann ihr das hört, es ist Ostermontag, kurz nach dem Spiel gestern und wir fantasieren hier jetzt mal so ein bisschen rum, wie das alles so laufen könnte. Und das fängt ja schon damit an. Glaubst du wirklich, dass Gantenbein schon so fit sein könnte, um 90 Minuten überhaupt durchspielen zu können?
Ja, muss er ja nicht, ne? Also klar, wenn wir uns unsere Mannschaft so vorstellen, klar, Loris Karius im Tor und dann reden wir mal über unsere Abwehr und die stellt sich ja fast von alleine auf. Ne? Also ich gehe persönlich davon aus, dass natürlich Timo Becker in die Innenverteidigung einrücken wird für Kartic. Das heißt, wir werden da Hasan Kurucay haben, den guten Timo Becker. Und wer denn noch?
Was aber so schade ist, ja. Ich habe direkt aufgehört zuzuhören bei dem Satz Becker in die Innenverteidigung, weil der ja einfach jetzt auf seiner Seite so gute Sachen macht. Ich finde, der ist im Moment sowas von drin auf dieser Position, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass der da weggeht.
Ja, aber der ist jetzt auch nur die letzten beiden Spiele, okay, vielleicht drei Spiele spielt er da
mindestens
gut.
Mindestens, ja. Ja, und er spielt schon länger da, aber drei Spiele gut, ja.
Ja, aber dass der in der Innenverteidigung auch spielen kann, ist absolut klar. Und wenn uns
das
quasi Zwei Leute fehlen. Uns fehlt ja Katic und auch Mertcan Ayhan.
Ja.
Was willst du dann machen? Weil klar, wen haben wir denn überhaupt? Kallas oder wie? Wer soll denn da in der Innenverteidigung spielen? Das ist die große Frage.
Kallas ist ja immer so eine Sache, dann hört man mal wieder, der ist wieder im Training, aber ey, keine Ahnung.
Ich glaube, der ist wieder verletzt.
Keine
oder
Ahnung,
so.
Kann auch sein. Also das ist ja immer so ein Hin und Her. Was ich jetzt irgendwo gehört habe, ist, dass der Leonard Dillon wieder auf dem Weg der was auch immer sein soll, wo ich dachte, ach ja, richtig, den gibt's ja auch noch. Aber der kann ja keine Alternative sein. Der war ja verletzt. Das heißt, an Spielern, die jetzt in der Abwehr spielen können, sagen wir, wie es ist, haben wir, egal wie lange die jetzt nicht gespielt haben, die überhaupt fit sind, wäre theoretisch Doncor, oder?
Theoretisch. In der Innenverteidigung.
Nein, nicht in der Innenverteidigung.
Nein.
Überhaupt in der Innenverteidigung, da bin ich bei dir, das werden Kurucay und Becker machen. Ich glaube nicht, dass Felipe Sanchez da reingehen wird in die Innenverteidigung.
Nee, aber das ist jetzt auch die Frage, ne? Wie machen wir das? Ne? Also jetzt bei dem letzten Spiel war das ja, ne, links Ndiaye, rechts Timo Becker und innen drin Hasan Kurucay und Mertcan Ayhan. War das so? Oder hatten wir drei Leute?
Ja, so war es.
Genau. Also aus mein Gefühl ist, da Timo Becker rutscht da rein, spielt neben Kurucay, links wieder Ndiaye und rechts eben Adrian Gantenbein. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was mit Finn Porat ist. Ist er auch verletzt?
Das weiß ich tatsächlich auch nicht genau, was mit dem gerade ist. War der im Kader überhaupt? Ich meine, der ist verletzt.
Ja.
Das müssten
und
wir
dann,
jetzt nochmal, aber ich glaube nicht, dass der eine Rolle spielt.
Und dann, was ich noch sagen muss, ich hatte, wer jetzt die Folge mit Matt Sinner gehört hat, Matt Sinner war sogar dafür, dass wir jetzt eben nicht unbedingt die ganze Zeit den guten Timo Becker da auf die rechte Seite drücken, weil der Mika Valentovic hat es eigentlich nicht schlecht gemacht.
Das stimmt.
Als er unbedingt auf rechts spielen musste. Von daher, er könnte dann auch da spielen.
Mit Gantenbein, also dass die wechseln, weil ich glaube nicht, dass Gantenbein 90 Minuten kann.
Wer weiß, ne? Also es ist, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Schalke dieses Spiel wirklich natürlich Hochintensität Pressing, so typisch, ne? Aber dass wir eben sehr viel auf Konter lauern werden. Und ich weiß nicht, was er da machen soll. Anton Donko ist eher links, Vitali Becker ist auch auf dem gute Besserung, aber der ist auch eher links. Ich sehe da keine. Aber es kann auch sein, dass es tatsächlich Felipe Sanchez die Chance gibt. Aber gegen Elversberg doch nicht.
Nein. Das ist da muss das Beste auflaufen, was wir da irgendwie noch am Start haben. Und das bringt uns ja gleich zu der nächsten Frage: Wie ersetzen wir denn nochmal Karaman? So als Ideen sehr weit vor dem nächsten Spiel. Was sagst du?
Ja, da gab's. Da gibt's ja einige Möglichkeiten. Man hat aber auch gesehen in der letzten Zeit, immer wenn es in die dann Wechsel gibt, kam tatsächlich Bachmann für ihn rein. Und ich kann mir, viele haben sofort gesagt, ja, dann zieh doch irgendwie Ljubicic auf die Kadermann-Position oder so. Und für Ljubicic kann dann, Antje Andrzej da rein oder. Aber der ist jetzt auch erst wieder da, Antje Andrzej. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der gute Miron Mustić, weil es eben hier um Konter gehen wird und weil Bachmann auch eine Kante ist, sozusagen ihm mit der Abwehr helfen kann und auch vorne bei Standards gefährlich sein kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er mit ihm da reingeht. Dass Yannick Bachmann da anfängt, kann ich mir gut vorstellen. Der kommt ja immer rein, der wechselt ihn ja immer rein. Dass da jetzt irgendwie ein Christian Gourmet anfängt für Karaman, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass wieder Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Christian Gourmet für unseren Silla irgendwann reinkommt. Ich kann mir eher vorstellen, dass Lassen reinkommt, wegen Kontermöglichkeiten, wegen seiner Schnelligkeit.
Ja.
Und also ich weiß es nicht. Es ist wie so eine wie nennt sich das, wenn man so in die Zukunft blicken kann, wie so eine Glaskugel. Ich könnte mir echt so gut das Bild vor Augen irgendwie, ich kann das so sehen, dass Brian Lassen ein Tor macht gegen Elversberg.
Ja, ich habe das ja auch gesehen. Also ich hatte das von meinem Auge ja auch schon, ne, dass der reinkommt. Es wäre ja auch fast so gekommen. Das wäre natürlich die Krönung gewesen, wenn ich mit dieser Theorie dann richtig gelegen hätte. Aber egal, er war schon mal auf dem Platz. Das war so viel Push, dass sehe ich übrigens auch so, dass ich denke, dass er mit Bachmann dann anfangen wird. Und dann guckt, ja, wie läuft das und vielleicht ein bisschen früher wechselt, möglicherweise, falls es nicht gut läuft. Und das sind unsere sehr frühen Prognosen. Da wir überhaupt nicht wissen, wie diese Trainingswoche läuft, müsst ihr euch da leider selber informieren und nochmal gucken, was da so geht in dieser Woche. Mehr können wir, denke ich, an dieser Stelle für die nächste Schicht nicht an den Start bringen.
Ja, aber was wir schon besprechen können, weil haben wir auch gar nicht erwähnt, diese Riesenchance von Christian Gourmet gestern. Er erkämpft sich die Kugel selber, setzt sich super durch. Mm. Man sieht auch, dass der am Trikot gezogen hätte auch fallen können. Dann hätte es Rot gegeben für die. Aber Rot für Kreisze interessiert ja niemanden, vor allem nicht bei dem Spielstand 1-0. Er läuft dann alleine aufs Tor zu und hat einen Abschluss. Also ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen.
Ja, ich nicht. Und weil, soll ich dir kurz sagen, warum nicht? Pass auf, während du dich nicht aufregst, sage ich dir, warum nicht. Bei der Chance in dem vorherigen Spiel war es ja so, dass er den Ball in den Himmel geballert hat. Also da war ja, da konnte man ja nicht mal, als er da in einer ähnlichen Variante alleine aufs Tor zugerannt ist, konnte man ja nicht mal von Torschuss reden. Jetzt, dieses Mal, war die Voraktion gut, aber der Abschluss war schlechter, weil der Torwart auch gehalten hat. Hätte er noch irgendwie versuchen können, noch einen Schritt nach rechts oder links oder sonst wieder den Ball oben oder mehr neben, ja, hätte er alles versuchen können. Und trotzdem finde ich, dass das ein Fortschritt war. Und ich bleibe dabei, ich habe mich ja, ne, du erinnerst dich, hast ja die Folge gehört, ein bisschen mit ihm beschäftigt. Und ich denke, seine Zeit wird auch kommen. Die nächste Chance, wenn er die so hat, so jetzt hier im Knappencast hört ihr es als erstes, die ist drin. Die ist drin. Ende.
Liebe Christine, ein Lieber Tor Schimmer. Ist 3 Meter hoch, 7 Meter weit. Es sind quasi 21 Quadratmeter. Es ist eine kleine Wohnung. Du läufst alleine auf das Tor. Natürlich kommt der Torhüter da raus.
So.
Ich darf aber an die Aktion von Brian Lassen erinnern, wo er den lupft. Das ist auch eine Möglichkeit, die man in so einer Situation auch macht. Hätte er machen können von 20 Metern aus, hätte der den Torhüter lupfen können. Aber das, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht zu streng sein. Wir haben es ja gesehen an Gantenbein, an Lassen, dass natürlich eine, selbst an Karaman, dass eine gute Aktion nach Jahren schon vieles irgendwie ermöglichen kann. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der jetzt unbedingt auf Gourmet statt Karaman setzt, dass da jetzt irgendwie Gourmet und Silla. Ich kann mir eher vorstellen, dass Bachmann da anfängt und nicht Gourmet. Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Brian Lassen eingewechselt wird, falls er sich jetzt nicht in diese total blöd wie sonst irgendwie verletzt in der Woche.
Nein.
Ich kann mir sehr viel versprechen von Brian Lassen. Ich weiß, das klingt komisch für viele, aber ich bin ein echten großer Fan von Lassen, wie der überhaupt, was der für einen Antritt hat. Auch bei dem Spiel gestern.
Ja.
Wie er dieses von Mustic geforderte Pressing spielen kann.
Volle
was der
Lotte.
Für einen Körper hat.
Ja.
Das ist unfassbar. Von daher, jetzt mal, also ich könnte mich jetzt schon in eine sehr positive Gemütslage rocken mit meinem Gelaber. Aber Christine, tippst du wieder 1-1 oder was?
Immer. Ja, ich immer. Das ist ja mein, ja, das, da weiche ich auch nicht von ab. Und in dem Moment, der Udo sagte, als ich ihm auf der Fahrt zum Stadion gestern nochmal darüber aufklärte, was ich mit dem KSC und Vanitec und so verbinde, hat er wieder gesagt, fällst du jetzt wieder in deinen Unken-Modus oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, nur so ein bisschen. Und jetzt heute, an diesem Montag, um was ist jetzt 18 Uhr irgendwas, kann ich nichts anderes sagen, als dass ich im Moment, wenn du mir sagen würdest, das Spiel endet 1-1, würde ich sagen, alles klar, nehme ich. Wenn wir das gewinnen, würde ich auch nehmen. Wenn wir das verlieren, wäre doof. Aber mein Gefühl im Moment, wenn wir eine Mannschaft finden und eine Aufstellung finden, die da gut klarkommt, dann bin ich mit einem 1-1 absolut einverstanden.
Ja. Bevor ich mich dazu äußere, was ich denke oder erwarte, ich habe erstmal was gecheckt hier. Und zwar, ob Finn Porat fit ist. Nein, ist er nicht. Der ist Anfang März ausgefallen.
Deswegen war ja nicht im Kader, ja.
Ja. Ich habe aber auch vorhin noch eine Nachricht gekriegt, dass selbst wenn so viele Leute ausfallen, wir haben einen Allrounder, der auch rechts spielen könnte. Das ist Elfausi. Klar ist er im Mittelfeld eher gesetzt. Aber wenn uns wirklich alle Stücke reißen und rechts eben Gantenbein dann eben nicht mehr spielen kann, wäre auch eine Möglichkeit, weil der Junge, der rennt. Und das ist das, was du unbedingt machen musst auf der in dieser Position.
Ja.
Von daher ist schon möglich. Aber naja. Ich bleibe positiv dabei. Ich bin unglaublich froh und stolz, wie Schalke sich präsentiert, auch bei den Hiobsbotschaften gestern. Die waren super. Wir hatten KSC komplett dominiert. Die Tore fehlten nur, ne? Also beziehungsweise eins hat noch gereicht. Wir hätten viel mehr machen können. Mhm. Und ich denke, auch Elversberg ist nicht unschlagbar. Und selbst wenn uns so viele Leute fehlen, du hast ja gesagt, ne, bei dem Hinspiel war das ein frühes Tor von Kurucay, wenn wir auch früh Elversberg zu einem Fehler zwingen, die haben ja auch enormen Druck. Die haben einen Riesendruck. Ne? Die wollen ja auch nach oben. Die sind in einer guten Position. Die haben auch ein einfacheres Restprogramm als wir. Und die wissen, es ist quasi wie so ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn die uns schlagen, die werden sich wahrscheinlich auch, die werden auch fehleranfällig sein. Ich würde sagen, für uns ist es sogar einfacher. Wir fahren da hin und sagen, ey, mit einem Punkt können wir leben. Elversberg eben nicht.
Ja.
Und deswegen sage ich, wir holen 3 Punkte.
Zumal die ja vielleicht auch genau nicht wollen, am Ende wieder auf dem 3. Platz zu stehen und gegen egal wen in die Relegation zu müssen. Ja, Wolfsburg steigt hoffentlich einfach direkt ab. Also das ist ja das, was im Moment ja so ein bisschen gut aussieht. Lass bitte Wolfsburg einfach direkt absteigen, muss an dieser Stelle auch mal zu sagen. Das ist Platz 3, also der 3., der Relegationsplatz der Bundesliga, so, das wollte ich sagen, ist ja im Moment schwer umkämpft. Da ist ja noch vieles möglich. Also selbst der FC macht ja so FC-Sachen und Pauli ist da, glaube ich, gerade drauf. Und das ist da aber so eng, selbst Gladbach könnte da noch drauf. Und gegen keine dieser Mannschaften willst du spielen. Also bei Heidenheim würde ich jetzt mal sagen, die werden sich gut verabschieden, aber die haben das auch gekauft, dass es jetzt zu Ende ist mit der Bundesliga und tragen das auch mit Fassung. Das ist so das, was ich von denen mitkriege. Wolfsburg will nicht absteigen, aber die tun ja alles dafür, dass das passiert. Und der Relegationsplatz total umkämpft. Und du willst aber gegen keine Mannschaft, die da im willst du nicht spielen. Elversberg hat ja bei Heidenheim ja vielleicht schon gedacht, okay, Heidenheim. Und selbst das war zu groß, zu viel an Druck und allem. Darum werden die das nicht wollen. Also hast du vielleicht ein bisschen recht mit deiner Theorie, dass der Druck auf Elversberg sehr hoch ist. Andererseits denke ich, bei Elversberg, da ist wieder das ganze Dorf. Ne? Also und die, die da nicht vom Dorf sind, die sitzen auf dem Balkon. Also und die gucken sich das dann halt alles mal so an. Und jetzt weiß ich nicht, wie der Saarländer gemütsmäßig so unterwegs ist. Die denken vielleicht auch alle, ach, ist das schön hier, wenn jetzt diese ganzen komischen Schalker kommen und so weiter. Ach, guck mal, ja, wunderbar, freuen sich die ganze Woche drauf und denken sich vielleicht, ja, wir spielen das jetzt. Und wenn wir das gewinnen, ist schön. Und wenn wir das halt nicht gewinnen, kann auch genau andersrum sein. Alles ist also möglich.
Ich finde, selbst durch die Ausfälle, die wir haben, sind wir viel, viel stabiler. Ich habe das Gefühl, dass wir stabiler sind als alle anderen in der Liga.
Ja klar, wir sind Schalke, ja. Uns gibt es nur
ja,
einmal.
Wir sind Schalke. Ja. Von daher, wir werden auf jeden Fall auch dieses Spiel, ich glaube, er hat Elversberg die Hosen voller als wir. So. Und die werden Fehler machen und die werden wir eiskalt ausnutzen. Und zwar, Lassen macht wieder eine Bude. Zum Schluss, wo es richtig hektisch wird, wo Elversberg alles nach vorne werfen wird, damit sie die 3 Punkte holen, holt sich Lassen eine Kugel irgendwie 20 Meter vor unserem Tor und rennt alleine auf deren Bude und macht das Ding, nicht so wie Gummi. So.
Und du meinst, dass damit ich eine richtig schöne Nachspielzeit habe, fällt das Tor dann erst in der 93. Minute? Ja, das wäre natürlich super, Jemal.
In der 96., weil es wird sehr, sehr viel Gemecker und sehr viele gelbe Karten. In der 96. fällt das 0-2. Also das 0-1
so.
Wird das 0-2 von Lassen fällt, weil... Das ist meine Vorhersage. Wir werden relativ früh die Bude machen und dann muss Elversberg alles nach vorne werfen. Wir werden verteidigen mit allem Mann. Und dann wird es die Möglichkeit geben und wir machen den Sack zu. In der 96. Ey, wenn das stimmt, ne? Wenn sich das bewahrheitet.
Ja, dann gibt es vielleicht keine Nachspielzeit bis zum Ende, weil ich dann irgendwie völlig fertig bin. Aber gut, wir lassen das jetzt mal so stehen. Grundsätzlich sind wir optimistisch. Ja. Trotz allem, was jetzt ist, weil wir sind Schalker und wir rocken das.
Ganz genau. Ist doch aber auch ein tolles Schlusswort, oder?
Würde ich auch sagen. Wir sind Schalker und wir rocken das. Genau. Damit sind unsere kurz zusammengefassten Punkte auch irgendwie alle großartig abgearbeitet. Und dann könnten wir wirklich zum Ende kommen, lieber Jemal.
Jo.
Was möchtest du noch sagen an dieser Stelle?
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Ja, was ich noch sagen wollte, eigentlich nicht so viel. Hast du denn einen Cold Closer, wie Marco das so nennt, Christine?
In der Regel sammeln wir ja während der Sendung bestimmte Sätze, also Dialoge oder Aussprüche des anderen, die einem noch so ein bisschen zu denken geben oder wo wir nochmal nachhaken können oder wo wir denken, das muss ich am Schluss auf jeden Fall nochmal erwähnen und sagen. Und wenn ich jetzt so in mich reinhorche, was wir in den letzten 90 Minuten plus etwas Nachspielzeit so gesagt haben, war das selbstverständlich sehr viel Schönes, hoffentlich Ansprechendes. Wobei mir einfällt, wir haben noch keine Werbung für unsere Insta-Seite, für unsere knappencast@mail.de-Geschichte, dass ihr uns in eurer Grüte bei Gefallen unserer Aufnahme unterstützen, liken, folgen, abonnieren könnt. Aber ich habe gerade gesehen, du hast was getippt, Jemal. Hast du denn jetzt irgendwas, wo du dachtest, das sollten wir jetzt nochmal aufleben lassen?
Nicht wirklich. Ich habe was ganz anderes getippt. Und, also ich.
Du hast einfach nebenbei andere Sachen gemacht. Also das ist ja ungeheuerlich.
Ja. Ja, und zwar natürlich über Schalke versuche ich hier irgendwie auch die künstliche Intelligenz irgendwas zu fragen, aber die ist einfach viel zu blöd, beziehungsweise ich gebe falsche Prompts ein. Ich kann nur sagen, die Euphorie für die WM ist hier riesig. Alle Spiele von Bosnien sind ausverkauft schon. Und ich weiß nicht, wie sich das auch auf Schalke auswirken lässt. Ich hab's mal geschrieben. Schalke 04 ist WM-Teilnehmer dank unserer Jungs. Normal sind ja sonst keine Spieler, die bei der WM spielen. Und ich weiß auch nicht, wer hier alles Fußballbilder sammelt von unseren Hörern. Ich bin ein leidenschaftlicher Panini-Fußballbildersammler.
Aber du weißt, du brauchst dann bei dieser WM ungefähr 3000 Bilder, ne? Circa. Bei den 399 Mannschaften.
Ich kann dir ganz genau sagen, wie viele. 980.
Nein!
Es ist schon viel, ja, es ist viel mehr als sonst. ich werde es aber gerne sammeln. Vor allem natürlich die bosnischen Spieler. Ich hoffe, ich kriege die auch so schnell es geht auf natürlich da rein. Und was mich besonders freut, ist, ich werde dann natürlich die Fußballbilder in einem WM-Fußballalbum haben, wo ein Spieler ist und darunter steht FC Schalke 04. Das sieht man nicht so oft.
Das stimmt natürlich.
Die kann man wirklich an ein paar Fingern abzählen, die Spieler, die bei einer WM oder EM waren und für Schalke noch gespielt haben. Das wäre jetzt auch so eine geile Frage.
Das wäre,
ne,
auch mal eine coole Frage. Da sollten wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen. Und ihr könnt ja auch mal überlegen, was euch neben eventuellen deutschen Nationalspielern noch so einfällt. Wer Holland könnte noch sein, würde mir als erstes einfallen, dass einer von unseren Holländern vielleicht auch mal in der Nationalmannschaft war.
Kaum.
Der Hunter? War der nicht mal in der Nationalmannschaft?
Ja. Aber das war's, glaube ich.
Das war's, meinst du?
Wir haben viele Holländer. Wie hieß nochmal dieser ganz, einer der übelsten Transfers, den wir jemals hatten?
Den
Engela, ne?
Orlando Engela, ja.
Der kam aber nach der WM oder nach der EM so als ganz toller Star. Und das war dann richtig, richtig schlimm.
Richtig schlimm. Das war einer unserer Flops. Da wollen wir in diese trübe Zeit, wollen wir jetzt gar nicht abgleiten. Aber ihr könnt ja auch alle mal überlegen, was wir noch so für Spieler hatten. Jetzt so außer Holland fällt mir im Moment auch nichts wirklich. Hat man nicht mal diesen einen Schweden, den Larsen, der auch mal Nationalspieler war?
Belgien war mal und Türkei, ne, mit den Altintops.
Richtig.
Belgien mit dem Penzer, glaube ich. Aber es ist auch alles so ewig her.
Ja, es können nur ewig her Sachen sein.
Ja, das und können jetzt aber eben
und
wieder.
Jetzt aber eben wieder. Also das bedeutet aber auch, dass du schon mal zur offiziellen Tauschbörsen-Knappencast-Bilder-Verschickungs-irgendwas aufrufst, weil wie viele Bilder sind dann in einem Tütchen statt 5 jetzt 10 oder so?
Nee, das kann ich dir auch sagen. Ich habe mich erkundigt, statt 5 sind es jetzt 7.
7 nur? Oh, wow. Wir haben jede
Menge
Kunde.
Und natürlich ist das extrem teuer. Ja.
Oh ja.
Ich habe aber ein System. Also
natürlich.
Ich habe ein System und zwar.
Natürlich, Demal.
Ich kaufe tatsächlich so viele Bilderchen, die ich auch brauche. So. Und natürlich ist dann die Hälfte davon doppelt, aber dann tauscht man sie eben. Und ich hasse diese Geschichten so nach dem Motto, ja, mir fehlt jetzt eine, dann gibst du mir irgendwie 10 Stück dafür. Nein, eine wird gleichwertig getauscht. Ich will jetzt nicht zu viel ausgeben, ich will jetzt nicht 3000 Bilder kaufen. Also, ne, tauschen. Und ich finde es auch sehr geil, 2014, als wir bei der WM gespielt haben, war die Tauschbörse hier in der Stadt super geil. Auf dem Marktplatz standen Hunderte von Menschen die getauscht haben. Selbst die meine Frau ist hingegangen mit unseren Doppelten, hat getauscht. Also es war wirklich unfassbar geil. Und alle hatten irgendwie die Alben voll, bevor die WM überhaupt angefangen hat. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber mal schauen. Also ich werde mich natürlich auch in der Knappencast-Gemeinde melden, wenn ich dann, wenn mir was fehlt oder wenn jemand tauschen möchte. Ich hoffe nur nicht, dass es gab mal unterschiedliche Bilder oder Umrandungen vom Markt her. Ich habe es mal gesehen, in Deutschland waren die Bilder irgendwie ein bisschen anders als hier in Bosnien. Kommt drauf an. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Das finde ich kacke, ganz ehrlich.
Das bedeutet aber auf jeden Fall, dass wir so eine WM-Folge früher oder später mal machen müssen.
Ja, selbstverständlich. Schalke spielen. Schalker werden bei der WM teilnehmen, Leute. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen lassen. Schalker werden auf der WM dabei sein. Bei der WM dabei sein. Übrigens,
weißt du,
ein komplett anderes Thema, weil du hast mich gefragt, was ich da alles eintippe. Ich habe nämlich tatsächlich gefragt, welche Elf der Mustic wohl aufstellen wird. Und klar, die KI ist oft doof, aber die KI stellt jetzt auch den und sagt, Karius im Tor, klar, Ndiaye links, Becker bleibt rechts und KI sagt Kurucay Sanchez in der Innenverteidigung. Mhm. Glaube ich zwar nicht, aber dann natürlich Elfausi Schallenberg vorne, Aushish, Antia Jay und Ljubicic als Kadermann-Ersatz und Silla vorne. Die Frage ist dann, kann ich mir gut vorstellen, die Frage ist nur, wie fit ist Antia Jay? Wenn Antia Jay jetzt irgendwie topfit ist und er kann irgendwie 90 Minuten oder 70, 75 Minuten machen, dann könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und dass dann irgendwie für Antia Jay irgendwann Lassme kommt oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, das. Oder Gomi und für Silla Lassme. Aber Sanchez kann ich mir nicht vorstellen in der Innenverteidigung auf gar keinen Fall.
Nee, das hatten wir ja eben eigentlich auch schon abgehandelt. Aber weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Wir haben uns eben, kurzes Missverständnis zwischen uns, nicht vernünftig verabschiedet. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Weil dann würde ich auch sagen, haben wir es geschafft heute.
Ja, haben wir. Und verabschieden? Willst du auch ein letztes Wort sagen? Bevor ich hier auf Stopp drücke?
Bevor du auf Stopp drückst und ich rede da noch. Ja, Cemal, ja. Es war mir natürlich wie immer ein Fest, mit dir eine Sendung zu machen, mein Lieber. Vielen Dank dafür, dass das alles so geklappt hat, so kurzfristig nach dem Spiel. Und uns allen wünsche ich eine verletzungsfreie Woche, vor allem für uns alle, aber vor allem bitte für alle Spieler, die jetzt noch geradeaus laufen können. Und dann weise ich euch nochmal hin auf die Nachspielzeit, die nächste Woche wieder kommen wird, und wünsche euch allen eine positive Woche mit ganz viel Sonnenschein, schönen Momenten, sage danke fürs Zuhören, ihr Lieben, und Glück auf.
Ja, von mir das Gleiche. Gesundheit, nicht nur für unsere Spieler, sondern auch für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Und kommt gut aus den Ostern zurück. Ich hoffe, dass wir dann doch vielleicht kurzfristig auch positive Nachrichten bekommen, wie Dzeko kommt doch eher zurück oder so. Und bei Katic ist das auch nicht so ganz schlimm. Aber es komme, was will, wir rocken das.
Genau.
So. Und tschüss.
Tschüss.